Hallo liebe AMS F1-Fans, wir melden uns heute mit einer neuen Folge Formel Schmidt und diesmal schauen wir in die zweite Tabellenhälfte der Formel 1. Ja, Schmidti, nur ein Punkt für die Teams aus der zweiten Tabellenhälfte nach den ersten beiden Saisonrennen. Lassen die Top-Teams überhaupt nichts mehr zu?
Ja, es wird unheimlich schwierig für die Teams in der zweiten Hälfte. Inzwischen sind es ja 5, letztes Jahr hatten wir noch 4. Alpine hing ja 2023 irgendwo so dazwischen im luftleeren Raum. Sie waren zu langsam für die Top 5, aber zu schnell für die hinteren 4. Jetzt sind sie Teil dieser Gruppe auch noch am Ende. Und wie du schon gesagt hast, 2 Rennen, ein einziger Punkt, den sie gemacht haben. Und auch nur deshalb, weil Lance Stroll in Jeddah in die Mauer gefahren ist. Das wird immer schwieriger für sie, Punkte zu holen. Wenn wir mal die letzte Saison anschauen, dann haben die letzten 4 Teams letztes Jahr, ich glaube, 3% aller Punkte geholt. Wenn wir die Alpine noch mit dazu rechnen, mit ihren 120 Punkten, waren es 8% aller Punkte, was natürlich sehr, sehr wenig ist. Also ich würde mal sagen, wenn die heuer 3% machen, die 5, dann sind sie gut bedient.
Ja, also zu Alpine, da zählen wir jetzt noch die anderen 4 dazu, die letztes Jahr Williams, Toro Rosso, die dann noch Alfa Tauri hießen, Sauber und Haas waren. Und Alpine, weil du das mit dem luftleeren Raum gesagt hattest, hatten noch 120 Punkte und trotzdem waren es 160 Punkte Abstand zu Aston Martin, die Fünfter geworden sind, was ja auch ein Riesenabstand ist. Und von Alpine zu Williams waren es auch fast 100 Punkte. Und da sieht man mal, da waren es noch so eine Dreiklassengesellschaft. Jetzt können wir, glaube ich, wirklich sagen, die zweite Tabellenhälfte, das ist das, was übrig bleibt.
Ja, absolut. Also diese Zweiklassengesellschaft würde ich jetzt mal auf die Qualifikation beziehen. Das sind wirklich 2 Hälften, wobei die zweite Hälfte ja gar nicht so weit weg ist von der ersten. Das muss man mal, die sind jetzt nicht hoffnungslos weg. Wenn es gut läuft, kann ein Hülkenberg mal in die Top 10 der Startaufstellung fahren oder jetzt Tsunoda in Jeddah. Also da dürfen sich die vorne nichts erlauben. Das sind vielleicht so 2-3 Zehntel Unterschied, die beiden Tabellenhälften ausmachen. Im Rennen reißt dann aber mehr auseinander. Da fahren die Leute so ein bisschen einzeln, sowohl in der vorderen Gruppe als auch in der hinteren Gruppe. Die hintere Gruppe ist eher noch ein bisschen mehr zusammen, aber natürlich dann weiter getrennt von der vorderen Gruppe, weil im Rennen plötzlich die Abstände größer werden, als sie es im Training sind. Da sind halt andere Einflussfaktoren, die noch eine Rolle spielen. Und dann wird es natürlich für die Hinteren immer schwieriger, an den Vorderen dran zu bleiben.
Wir hatten es auch schon in der letzten Folge, als Nico Hülkenberg dann gesagt hat, nach dem Rennen in Jeddah, ihm haben 30 Sekunden auf Platz 9 gefehlt, das war Hamilton. Und die sind die gleiche Strategie eigentlich gefahren, also im Safety Car nicht zu stoppen. Und er hat gesagt, das ist dann schon, da sieht man ja mal, wie groß der Abstand ist. Und im Qualifying ist es dann möglich, zumindest mal mit einer Fabelrunde in Q3 einzuziehen. Da frage ich mich jetzt als Zuschauer oder für die Zuschauer, die stellen sich bestimmt die Frage, was sind die Gründe denn, dass diese Lücke so aufreißt dann im Rennen?
Ja, ich glaube, wir sollten uns ja vielleicht erstmal die Zahlen ein bisschen anschauen. Ich brauche hier auch meinen Spickzettel, weil ausfindig, das kann man sich alles nicht merken. Also selbst wenn wir jetzt mal vorne anschauen, der Ferrari hat bei den ersten beiden Rennen, wenn wir den Mittelwert nehmen, der Rückstand auf Red Bull ist 0,27 Sekunden, im Rennen sind es schon 0,40, also fast doppelt so viel. Wenn wir mal Mercedes rausnehmen, auf eine Runde 0,57 Sekunden Rückstand auf Red Bull, im Rennen 0,81. Und das krasseste Beispiel in der ersten Hälfte ist eigentlich Aston Martin. Das ist das drittschnellste Auto auf eine Runde. Hat einen durchschnittlichen Rückstand auf Red Bull von 0,37 Sekunden. Im Rennen sind es dann schon 1,01. Also deutlich mehr als das Doppelte Rückstand auf Red Bull. So, und wenn man jetzt die zweite Tabellenhälfte hernimmt, also Haas, Williams, Toro Rosso, Sauber und Alpine, dann steigt dieses Delta zwischen dem Rückstand in der Qualifikation und dem Rückstand im Rennen dramatisch an. Bei fast allen ist es doppelt so hoch. Und das zeigt, dass es für die hinteren Teams immer schwieriger wird, im Rennen Punkte zu machen. Also da, wo sie in der Qualifikation, wie du schon gesagt hast, durch eine super Runde oder weil einfach mal einer einen Bock schießt vorne, und es ist ja schnell passiert im Q1, Q2, viel Verkehr, einmal passt vielleicht das Reifenaufwärmen nicht, dann steht einer einem im Weg und schon ist man auch als Topmann mal plötzlich im Q1 draußen oder im Q2, wo es ja noch enger ist. Und wir haben es ja gesehen, teilweise sind die Abstände innerhalb von einer Sekunde, vom ersten bis zum letzten. Aber im Rennen nivelliert sich das natürlich, weil da macht eine oder zwei schlechte Runden von einem aus der ersten Tabellenhälfte, macht viel, viel weniger aus über 50 Runden, als es jetzt eben auf diese eine Runde in der Qualifikation ist. Und deswegen hängt der Brotkorb da für die kleinen Teams immer höher. Und dann kommen natürlich noch ein paar andere Faktoren hinzu. Ich glaube, da können wir dann vielleicht mal separat drüber reden, wie zum Beispiel, dass die Autos nicht mehr ausfallen.
Ja, Aston Martin hattest du angesprochen, das ist wirklich interessant, dass die 0,7 Sekunden quasi dann von, oder 0,64 von Qualifying zu Rennen verlieren. Wieso ist es bei denen so extrem? Du hattest, glaube ich, auch schon eine Theorie und man kann das auch mit Lance Stroll, also an den Fahrern auch vergleichen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das eindrücklichste Beispiel.
Ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen in die Technik gehen. Alle haben ja versucht, diesen Red Bull irgendwie zu kopieren. Und was war das entscheidende Merkmal des Red Bull im letzten Jahr? War, er hat das Maximum des Abtriebs, den man über den Unterboden gewinnen kann, mehr oder weniger rausgeholt. Die waren immer so knapp unter dem Bouncing. Und dieses Bouncing, nochmal, das ist jetzt nicht irgendwas, was vom Himmel kommt, das hat jeder. Das ist einfach Physik. Irgendwann, wenn der Abtrieb, der über den Unterboden erzeugt wird, so groß wird, dass sich das Auto auf die Straße ansaugt, gibt es Bodenkontakt, dann bricht der Abtrieb wieder zusammen, dann kommt das Auto wieder hoch und dann entsteht diese Schaukelbewegung. Die entsteht auch bei Red Bull. Man kann das, wie gesagt, so weit wie möglich rausschieben durch die Gestaltung des Unterbodens. Das hängt mit den Formen und den Kanälen zusammen, aber auch mit der Gestaltung der Unterbodenkanten, wie man die Luft rauslässt, wenn eben zu viel Anpressdruck entsteht. So, aber irgendwann ist das Limit erreicht. Und ich würde mal sagen, Red Bull war da schon relativ nahe dran. Red Bull ist dann dieses Jahr einen ganz anderen Weg gegangen. Die haben gesagt, okay, da unten, da werden die anderen alle aufholen, weil die haben unser Auto kopiert, die haben inzwischen auch wahrscheinlich kapiert, um was es geht. Die werden uns dann näher kommen. Wir müssen irgendwie schauen, wo wir sonst noch was rausholen können. Und dann sind sie wieder auf den klassischen Weg gegangen. Man hat also geschaut, dass man am oberhalb der Bodenplatte wieder Abtrieb gewinnt. Ganz normal über die Flügel, über die Seitenkästen. Und da kann man sagen, ist man zwei Wege gegangen. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich die Seitenkästen anschaut beim Red Bull, das sind wie zusätzliche Flügel. Das hat ein Flügelprofil, der Unterschnitt bei den Seitenkästen, der geht von vorne bis hinten. Die Luft läuft unten schneller durch als oben rüber, gibt Anpressdruck. Dann hat man versucht, die ganzen Zonen, wo stark verwirbelte Luft entsteht, kurz vor den Kühleinlässen oder am Cockpit oder hinter dem Cockpit, dort wo der Halo auch ansetzt, dass man diese schlechte Luft wegschluckt. Hat da Kanäle geschafft. Die Idee hatte eigentlich Ferrari letztes Jahr schon, aber Red Bull hat sie halt kopiert und dann wieder perfekt umgesetzt. Man hat also Abtrieb geschaffen, ohne dass es auf die Effizienz einen Einfluss hatte. Das ist natürlich die Gefahr, wenn man versucht, oben klassisch Abtrieb zu gewinnen. Das ist relativ einfach, aber dann gibt man vielleicht ein bisschen Topspeed auf, was Red Bull aber nicht gemacht hat. So, jetzt haben die da sich wieder einen Vorsprung verschafft gegenüber allen anderen. Alle anderen sind jetzt ungefähr auf dem Stand, wo der Red Bull letztes Jahr war. Das heißt, sie haben Autos, wo man auf einem gewissen Level auch konstant Rundenzeit fahren kann, ja, weil eben der Abtrieb vorhanden ist. Und damit auch die Reifen schont, aber gewisse Autos kommen da ein bisschen eher an ihr Limit. Und der Aston Martin ist so eins. Der Aston Martin ist auf eine Runde extrem schnell. Alonso ist auf den 6. Startplatz in Bahrain gefahren, auf den 4. in Jeddah. Ich glaube, er hätte bei beiden, wenn es noch ein bisschen besser gelaufen wäre, in die erste Startreihe fahren können. Der Abstand war relativ gering dahin. Aber dieser Aston Martin ist dann natürlich... Weil man eben so am Limit ist, um diese Rundenzeit zu fahren, das kann man über 50 Runden schwer reproduzieren. Der Alonso kann es natürlich besser als der Stroll. Und hier zeigt sich bei den großen Differenzen zwischen zwei Teamkollegen, zeigt sich eben, wie schwierig ein Auto zu fahren ist. Je schwieriger, umso größer das Delta. Und dieses Jahr muss man sagen, Alonso, glaube ich, ist im Schnitt über 6 Zehntel schneller als Stroll in den ersten beiden Rennen. Da zeigt sich ganz klar, dieser Aston Martin ist jetzt ein Auto, das wirklich schwer zu beherrschen ist, und da zeigt ihr eben dann die Klasse von Alonso.
Dass das sozusagen in den richtigen Händen dann auch für gute Ergebnisse fähig ist. Er hat das Auto kaputt gemacht, Alonso hat die Mauer auch getroffen in Jeddah, ist das Auto aber ganz geblieben. Was ich auch interessant finde, als du gerade gesagt hast, alle Teams haben den Red Bull mehr oder weniger kopiert, und wenn ich die Tabelle hier anschaue, wie die Teams sich im Gegensatz zu 2023 verbessert haben, dann fällt auf, dass sich eigentlich alle Teams in dem Bereich von 0,6 Sekunden bis 1,4 Sekunden sogar verbessert haben. Und dadurch aber, dass Red Bull halt 0,6 Sekunden gefunden hat, ist der Abstand in etwa gleich geblieben. Und am meisten hervorsticht hier McLaren, die 1,4 Sekunden gefunden haben. Es wirkt aber nicht so auf der Strecke, und da gibt es ja auch Gründe dafür.
Ja, also ich muss dazu sagen, wenn man jetzt den Vergleich zieht, kann man ihn natürlich nur mit den ersten beiden Rennen 2023 ziehen auf der gleichen Rennstrecke, weil dann irgendwie noch einen Quervergleich zu Abu Dhabi zu machen, ist extrem schwierig. Es sind andere Rennstrecken, andere Reifentypen. Also wir müssen ja wirklich jetzt strikt uns an den Vergleich Anfang 2023, Anfang 2024 halten. Auf diesen beiden Rennstrecken. Und McLaren hat deshalb so einen Riesensprung gemacht, auch Toro Rosso und auch Williams, weil die besonders schlecht in die letzte Saison gestartet sind. Ja, die waren weit weg. Die haben einen Teil der Aufholarbeit schon letztes Jahr geleistet, weil sie haben ein sehr gutes Upgrade-Programm gehabt, eine sehr gute Entwicklung gehabt und haben schon relativ viel aufgeholt. Das heißt also, was jetzt so aussieht, ja, die müssten ja jetzt praktisch am Red Bull dran sein, ist deshalb nicht der Fall, weil sie letztes Jahr so weit weg waren. Insgesamt, wenn man jetzt wahrscheinlich Abu Dhabi mit einrechnet oder die Entwicklung bis Abu Dhabi mit einrechnet, haben die auch so um die 6 Zehntel auf Red Bull gewonnen, auf sich selbst gewonnen. Aber wenn der Red Bull nämlich den gleichen Fortschritt macht, bringt das relativ wenig. Ich glaube, was alle ein bisschen vor den Kopf stößt, ist, dass beim Red Bull, wo man gedacht hat, der ist dem Limit eigentlich schon ziemlich nah, dass da nochmal so ein Sprung gelungen ist.
Ja, und kein Sprung gelungen ist Alpine, weil das ist das einzige Team, das sich anhand der ersten beiden Rennen von 23 zu 24 etwas verschlechtert hat. Und das bedeutet dann einfach in der Formel 1, dass du komplett durch den Rost fällst. Also durch den Rost fallen vielleicht zu viel gesagt, weil jetzt konnten sie ja ein bisschen mitschwimmen im letzten Rennen mit der zweiten Liga, sagen wir mal. Aber sogar Sauber hat sich 0,6 Sekunden verbessert, also genauso viel eigentlich wie Red Bull, nur Red Bull operiert hier oben und da ist die Luft dünner. Und da 0,6 Sekunden zu finden, ist schon, zeigt einfach, wie stark die Ingenieure da einfach am Auto gearbeitet haben, auch über den Winter.
Ja, um nochmal zu Alpine zu kommen, die waren ja eben in dieser isolierten Stellung auf Platz 6 letztes Jahr und die sind wirklich von der isolierten Stellung mit dem relativ großen Abstand zum Rest des Feldes jetzt plötzlich nach ganz unten gefallen. Das zeigt, also wenn man da irgendwann mal schläft oder schlechte Lösungen hat, da kann man schon nach unten rauschen. Man kann auch, wie letztes Jahr hat es ja Aston Martin demonstriert, wenn man über den Winter gute Arbeit leistet, kommt man plötzlich vom Mittelfeld, stößt man in die erste Liga vor. Also das ist durchaus möglich. Und wie gesagt, das Negativbeispiel ist jetzt Alpine. Das Positivbeispiel war im letzten Jahr Aston Martin. Das ist in diesem Jahr eigentlich keinem groß gelungen. Also jeder ist eigentlich dort so ungefähr geblieben, wo er war. Alles hat sich ein bisschen nach oben verschoben. Also jeder ist schneller geworden, wie gesagt, bis auf Alpine. Und deshalb kommt uns das, also zumindest mal von der Reihenfolge her, ja, sehr bekannt vor.
Ich finde es auch interessant, weil Mercedes hat sich jetzt zum Beispiel nach dem letzten Rennen dazu geäußert, wir verlieren zu viel Zeit in den schnellen Kurven. Wenn wir jetzt nur die Zeit nehmen, haben die sich ja auch deutlich verbessert. Nur, wenn ich das dann anschaue, das ist ja immer so im Motorsport, was macht meine Konkurrenz? Und das ist ja eigentlich das Maßgebende. Wenn jetzt Mercedes 0,6 Sekunden gefunden hätte und Red Bull nur eine Zehntel, dann würde in Brackley wahrscheinlich keiner so über die letzten Rennen sprechen. Dann könntest du es ja quasi eher so verkaufen, ja, oder sich vielleicht selbst auch in die Tasche lügen. Und jetzt wird halt deutlich gemacht, egal wie wir uns verbessern, wir sind einfach zu schlecht. Aber einfach immer nur in Relation.
Ja, immer in Relation. Wobei man eben sagen muss, was mich da an Red Bull wirklich fasziniert, ist dieser gesamtheitliche Ansatz. Da macht sich einer wirklich Gedanken, nicht nur, hey, wie kriegen wir da über den Unterboden, über das Detail und vielleicht da noch einen Slot und den Slot dort und irgendwie irgendeinen anderen Trick im Diffusor. Wie holen wir dann noch mehr raus, was mir dann vielleicht ein Zehntel bringt, wenn ich auf dem Niveau von Red Bull bin oder war, dort, wo sie waren? Nee, da sagt einer, Leute, auf dem Gebiet hier, in dem Bereich können wir nicht mehr viel holen. Da werden uns die anderen einholen, weil die anderen, das war ja bekannt, dass die anderen den Red Bull kopiert haben, auch von der Architektur des Chassis her oder vom Getriebe, sodass man mehr Freiheiten hat eben im Unterboden. Hat ja jeder gemacht. Dass dann einer hergeht und sagt so, und wir schauen jetzt ganz woanders, wir holen den Abtrieb ganz woanders, wo die anderen wahrscheinlich gar nicht mehr hinschauen, weil sie so beschäftigt sind mit diesem Unterboden. Jeder hat ja, wenn man letztes Jahr die Kommentare gehört hat von den Ingenieuren, haben alle gesagt, der Unterboden ist das Wichtigste. Das ist quasi, da liegt unser Fokus drauf. Und wenn man sich die Upgrade-Programme vom letzten Jahr mal anschaut, über die ganze Saison gesehen, dann sieht man Unterboden, 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 mal die Venturi-Kanäle vorne, mal die Kanten, Unterbodenkanten, mal der Diffusor. Das andere Zeug wurde praktisch gar nicht beachtet. Ja, und das Gleiche hat man jetzt wieder im Winter gemacht. Und man muss auch sagen, man hat es erfolgreich gemacht. Wie gesagt, die meisten Autos, es gibt jetzt fast kein unberechenbares Auto mehr. Ja, das war ja letztes Jahr ein Riesenproblem quer durch das Feld, dass sie eben so unberechenbar waren. Die meisten Autos sind ganz ordentlich zu fahren, haben natürlich verschiedene Grenzbereiche. Wie gesagt, beim Aston Martin ist der Grenzbereich, ja, wenn man es richtig laufen lässt, mit Alonso, der ist schon relativ hoch. Aber wie gesagt, das geht auf eine Runde gut und dann nicht auf die Distanz. Und jetzt gibt es auch im Feld kaum noch ein Auto, das die Reifen nicht mehr schont. Ich meine, der Ferrari hat wahnsinnig dazugelernt dort. Man hat ja gesehen, der Leclerc fährt in der allerletzten Runde die schnellste Runde. Und zwar im direkten Wettbewerb gegen Verstappen, was letztes Jahr unmöglich gewesen wäre. Der Haas fährt plötzlich konstant seine Rundenzeiten. Und alle haben sich zwar über den Magnussen aufgeregt, weil er da das Feld aufhält. In dem Augenblick, wo man Magnussen wieder freie Fahrt gegeben hat, war er schneller als der Rest. Er ist 3 Sekunden vor dem Albon ins Ziel gekommen. Das sieht man natürlich im Resultat nicht, weil er da die 20 Sekunden noch drauf kriegt. Aber auf der Rennstrecke war er 3 Sekunden vor dem Albon und einiges vor dem ganzen Rest, der noch hinter dem Albon gefahren ist. Also auch der ist in der Lage, jetzt konstant relativ gute Rundenzeiten zu fahren.
Weil du die Reifenabnutzung gerade angesprochen hast, das wirkt sich natürlich auch auf die Strategie aus, diese Konstanz. Da hattest du ja auch gesagt, es gleicht sich dann auch bei den Strategien mehr an und dadurch bleibt für die Teams aus der zweiten Hälfte halt noch weniger übrig, um da reinzustechen in die Top Ten.
Ja, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den du schon am Anfang angesprochen hast. Warum klappt es denn jetzt nicht mehr für die kleinen Teams? Die sind doch eigentlich viel näher dran. Das Problem ist, das hatten wir ja schon mal, es fällt kaum noch einer aus. Wir hatten in diesem Jahr einen Defekt bis jetzt. Das muss man mal vorstellen, wir sind am Anfang der Saison, wo ja die Autos noch Kinderkrankheiten hatten. Früher in der Vergangenheit haben gerade die kleinen Teams immer auf die ersten Rennen geschaut, weil sie gesagt haben, da können wir noch, wenn wir da durchkommen, müssen gar nicht so schnell sein, wir müssen nur durchkommen, da haben die Großen noch ihre Schwierigkeiten, fallen aus, dann können wir die Punkte mitnehmen, von denen leben wir im ganzen Jahr. Ist nicht mehr der Fall. Der Einzige, der ausfällt, ist aus der hinteren Gruppe, der Gasly mit dem Getriebeproblem. Das ist das eine. Dann die Fahrer machen fast keine Fehler mehr. Ich meine, Jeddah ist ja eigentlich die Strecke, wo die prädestiniert ist, dass man Fehler macht. Okay, jetzt gab es den Zhou im Training, es gab den Stroll im Rennen. Auf einer anderen Rennstrecke wie in Bahrain merkt man das gar nicht. Die fahren da irgendwo in der Asphaltwüste rum und kommen wieder zurück, wenn sie so einen Fehler machen, wie sie es da gemacht haben. In Jeddah landet man natürlich in der Mauer. Aber es ist eigentlich auch relativ wenig. Dann sieht man den Behrmann als Debütant, der dieses Auto nie gefahren ist, also nur aus dem Simulator kennt, der 21 Runden hat, sich mit einer wirklich hochkomplexen Maschine vertraut zu machen. Und der macht keinen Fehler, kein Dreher, kein Ausrutscher, kein Unfall, er steht keinen im Weg, nichts. Also es zeigt auch, dass die Jungs, die Fahrer, unglaublich gut ausgebildet sind. Es hat sich eigentlich schon in den letzten Jahren gezeigt, es werden auch da immer weniger Fehler gemacht. Und dann, das Nächste ist, wie du schon gesagt hast, die Strategien gleichen sich immer mehr an, weil wir jetzt Autos haben, auf die sich die Fahrer verlassen können. Das heißt, man hat relativ wenig Reifenabnutzung quer durchs Feld. Das war ja auch noch ein Faktor, dass sich das im Rennen dann letztes Jahr teilweise verschoben hat, weil der eine hatte mehr Reifenabnutzung, der andere weniger. Und wenn natürlich man sich auf den Reifen oder darauf verlassen kann, dass das Auto den Reifen immer gut nutzt, dann fährt jeder die optimale Strategie. Und die optimale Strategie ist eigentlich für alle gleich. Wir hatten in Bahrain 14 Fahrer von diesen 20, die fuhren soft, hart, hart. Wir hatten in Jeddah 13 Fahrer, die fuhren medium, hart. Und als in Jeddah das Safety Car relativ früh kam, was eigentlich so ein bisschen zu einem Poker einlädt, waren 14 der 18 Fahrer, die da noch im Rennen waren, sind an die Box gefahren, haben den harten Reifen aufgezogen, von dem wussten sie, der hält 2 Renndistanzen, der hält auch durch. Und 4 haben halt dann das Risiko auf sich genommen, was zu machen. In der Hoffnung, es passiert noch irgendwas. Passierte dann halt nichts. Aber das sieht man auch, wenn natürlich jeder gleich fährt, mit dem gleichen Programm fährt, wird es unheimlich schwierig, dass es im Feld zu Verschiebungen kommt. Und da muss man ja schon fast dankbar sein, dass die 5 da hinten, dann die 5 Teams da hinten noch relativ eng beisammen sind, weil da findet das eigentliche Rennen statt. Sind wir mal ehrlich, die besten Szenen waren da die hinter Magnussen, als die verzweifelt versucht haben, da diese Straßenblockade zu brechen.
Ja, und weil du das jetzt gerade mit den Reifen angesprochen hast, dann frage ich mich als Formel-1-Fan, brauchen wir dann mehr Regenrennen? Weil Lotterie gibt es ja dann quasi auch nicht mehr, nicht mal wenn ein Safety-Car kommt auf einem Startkurs.
Ja, entweder mehr Regenrennen oder, wie gesagt, Safety-Cars werden wahrscheinlich auch weniger, weil es weniger Defekte gibt, weil es weniger Unfälle gibt. Pirelli müsste halt mal noch mal ein bisschen mehr ins Risiko mit den Reifen gehen und weichere Mischungen. Dann wird es vielleicht wieder ein bisschen anders.
Das Thema hatten wir ja damals, als Pirelli 2.11 in die Formel 1 kam. Da haben dann sich halt auch wieder alle beschwert, weil die Reifen irgendwie 3 Runden gefühlt gehalten haben. Ein anderes Thema, früher, ich bin mit der Nachtanken-Ära groß geworden. Die wurde ja 1994, glaube ich, wieder eingeführt bis 2009. Das siehst du aber schon eher kritisch, dass man sagt, okay, dann geben wir denen das Tanken frei. Warum?
Ja, ich sehe es deswegen kritisch, weil ja dann in den einzelnen Stints quasi Qualifying-Bedingungen herrschen. Das heißt also, die haben alle relativ wenig Sprit an Bord, alle haben immer frische Reifen. Es verleitet natürlich zu mehr Boxenstopps, aber es verleitet dann auch wieder alle zu mehr Boxenstopps. Ich finde, es ist besser, wenn das Auto am Anfang des Rennens komplett anders ist als am Ende des Rennens. rein theoretisch erlaubt es eigentlich dann mehr Möglichkeiten im Rennen, irgendwas anders zu machen oder dass das Auto vielleicht besser ist mit vollen Tanks als ein anderes mit leerer werdenden Tanks. Nur dummerweise, ich meine, das größte Problem des Motorsports heute und in der Formel 1 trifft es natürlich speziell zu, ist die Perfektion. Die sind so gut vorbereitet. Die haben auch jedes gottverdammte Szenario im Rennen schon 100-mal durchgespielt, virtuell. Und das wäre natürlich beim Tanken noch mehr der Fall, weil es dann einfacher würde, in den einzelnen Stints wirklich volle Kanone zu fahren. Aber wie gesagt, warum soll dann am Sonntag die Reihenfolge eine andere sein als am Samstag?
Ja, also die Technik hinter der Technik ist ja quasi eigentlich das Problem der Formel 1 oder überhaupt im Motorsport, dass es dadurch halt weniger, die Teams wollen ja, was ja auch logisch ist, so viele Variablen wie möglich gelöst haben.
Ja.
Und wenn ich mir ein Rennen von heute angucke, ich habe das Gefühl, du weißt halt relativ schnell, was sie machen und sie wirken halt auch, also die meisten Teams zum Beispiel, nicht so verwirrt, wenn jetzt mal ein Safety Car rauskommt oder das Wetter sie überrascht.
Ja, man müsste ihn eigentlich verbieten, die ganzen Computer da verbieten, nur den Zeitmonitor und sonst nur einen Notizblock und einen Stift, kein Handy, nichts, dass kein Kontakt irgendwohin stattfindet. Das wäre der Idealzustand. Da könnte man vielleicht noch einen einigermaßen interessanten Rennverlauf irgendwie provozieren.
Ja, oder die Fahrer werden ja auch durchgemanagt, eigentlich durchs Rennen. Also werden ja geguided.
Ich meine, der Behrmann hat ja auch gesagt, das ist für ihn einer der größten Unterschiede gewesen. In der Formel 2 fährt man da so einsam vor sich hin, hat schon hin und wieder mal einen Funkspruch vom Team, aber in der Formel 1 wirst du gecoacht, wirklich von Anfang bis Ende.
Ja, und trotzdem hat er ein bisschen länger gebraucht, um die Batterie zu nutzen, aber das kommt ja dann schnell mit der Erfahrung. Es ist ja in jedem Sport so. Ich finde den Oliver Behrmann auch ganz interessant, weil er kam ja jetzt ins Auto, weil du es schon angesprochen hast, die Fahrer machen so wenig Fehler. Warum schafft es ein Behrmann mit 18 so ein Rennen abzuliefern? Weil wir haben uns auch mal ganz kurz darüber unterhalten, dass früher die jungen Fahrer sich schon schwerer getan haben, wenn sie dann ihre ersten Rennen fuhren. Meistens zumindest.
Ich glaube, da gab es schon Unterschiede früher. Es gab natürlich Fahrer wie Fernando Alonso oder Felipe Massa, die wirklich permanent getestet haben. Und die durften ja noch testen mit den richtigen Autos. Mhm. Was natürlich eine noch bessere Vorbereitung wäre, wie jetzt ein Simulator, ist ganz klar. Bloß, das waren halt früher ein paar Auserwählte, wie der Alonso und der Massa von den Jungen, die da permanent in dem Testprogramm mit eingebunden waren. Die anderen, die da nur hin und wieder getestet haben, die standen natürlich dann, wenn sie das erste Mal wirklich einen Einsatz hatten, weil es irgendwie die Umstände halt erzwungen haben, die standen dann schon ziemlich blank da. Heute ist das der Simulator, aber es ist ja auch nicht jeder junge Fahrer sitzt da permanent im Simulator. Es sind halt die Edelreservisten wie dieser Behrmann oder der Dutzen bei Alpine oder der Westi jetzt bei Mercedes, die da Tag und Nacht in diesem Ding drin sitzen. Und dann, wenn es mal wirklich so weit kommt, sind die auch noch schon einigermaßen gut vorbereitet.
Ja, und ich glaube, dass das auch für viele junge Fahrer einfach auch das Thema ist, dass sie ein Team brauchen oder beziehungsweise ein Juniorenprogramm, was ja auch sie in den Simulator steckt. Weil wenn wir uns mal die Jungen angucken, die in den letzten Jahren gekommen sind, da haben wir, ich zähle auch mal Lando Norris noch dazu, war ein McLaren-Protégé, Oscar Piastri wurde bei Alpine ausgebildet, Behrmann ist ein Ferrari-Junior, Mick Schumacher ist Ferrari gefahren, war ein Ferrari-Junior. Also es kommt ja auch fast keiner mehr durch, der nicht durch diese Juniorenprogramme gelaufen ist.
Genau, also so ein Quereinsteiger kann man komplett vergessen. Erstens mal hätte der gar nicht das Geld, außer er hätte irgendeinen privaten Sponsor, der ihm das alles finanziert. Und zweitens, wenn der jetzt nicht aus so einem Programm kommt, ich glaube, würde man den gar nicht nehmen. Also außer der würde alle Rennen in der Formel 2 gewinnen, was ja eigentlich unmöglich ist.
Ja, und Oliver Behrmann wäre auch ein Kandidat eventuell nächstes Jahr für Haas. Haas gehört zur zweiten Tabellenhälfte, um jetzt nochmal zu unserer zweiten Liga sozusagen zu kommen. Welche Hoffnungen gibt es denn noch für die Teams, dass sie vielleicht doch mehr als diese, sag ich mal, letztes Jahr waren es 8% der Punkte, dieses Jahr machen können oder in die Nähe davon kommen können, damit sie jetzt nicht die Flinte schon ins Korn werfen müssen nach zwei Rennen?
Nee, also da können wir uns wieder ans letzte Jahr halten. Es geht natürlich, sich zu verbessern. Letztes Jahr, das beste Beispiel waren eben die drei, McLaren, Toro Rosso oder Alfa Tauri letztes Jahr und Williams, die sich deutlich verbessert haben, die schon einen Teil dieser Aufholjagd ins letzte Jahr reingepackt haben. Und das wäre natürlich dieses Jahr auch noch möglich. Man wird dieses Jahr meiner Ansicht nach vielleicht sogar das größte Wettrüsten sehen, weil nächstes Jahr werden sich alle auf 2026 konzentrieren. Da wird es wahrscheinlich nur noch vielleicht ganz am Anfang der Saison ein paar Upgrades geben und dann wird man die Saison da so durchfahren, sobald sich rauskristallisiert hat, wer wo steht. Aber dieses Jahr werden die Teams so viel wie möglich an den Autos arbeiten, die sie jetzt haben, weil sie genau wissen, die werden einen Großteil dessen, was sie jetzt dieses Jahr noch rauskriegen, nächstes Jahr mitschleppen müssen und das muss funktionieren. Das heißt, wir werden also spätestens so, würde ich mal sagen, ab China, Miami, die ersten Upgrades sehen und dann wird das wirklich eins nach dem anderen kommen. Das Dumme ist nur, das wird der Red Bull jetzt auch so machen, weil dem Red Bull ist auch klar, also man, er hat jetzt den Vorsprung, den wird er wahrscheinlich auch mit ins nächste Jahr retten. Er kann jetzt noch nicht am 2026er Auto arbeiten. Es bringt jetzt nichts, sich irgendwas aufzuheben. Der wird jetzt alles in diese Saison reinballern oder vielleicht noch ein bisschen am Anfang der nächsten Saison mitnehmen. Das heißt, also, es werden alle unter Volldampf fahren. Da hängt es jetzt ein bisschen davon ab, wer hat die besten Ideen und ja, wer sieht oder wer kann die Schwächen, die er noch hat, am besten abstellen.
Also wie ich fand, wieder ein sehr interessantes Thema. Wir würden gerne von euch wissen, wie findet ihr das, die Situation um die Teams aus der zweiten Tabellenhälfte? Gibt es da Hoffnung eurer Meinung nach oder geht die Schere da weiter auseinander und es gibt Liga 1 und Liga 2 in der Formel 1? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Wir melden uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Servus.